Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Das ist Teil 3 dieses Interviews. Solltest du die ersten beiden Teile noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Jetzt aktuell ein Projekt für ein Logistikunternehmen, welches komplett autonome Logistik anbietet.
Okay.
Also dass die gesamte Logistik vom Wareneingang bis zum Versand komplett autonom.
Okay.
Und das Witzige ist, nicht irgendwo, nicht in Singapur oder sonst wo, wo man es vielleicht vermuten würde, in Deutschland, mitten in Deutschland, in Niederaula, in der Nähe bei Bad Hersfeld, haben die da ihr Logistikzentrum völlig autonom. Vom Pick, also wie gesagt, über den gesamten Prozess. Das muss natürlich wie immer sozusagen zum Produkt passen. Ne? Das muss dann entsprechend eingejustiert werden, aber das ist nicht mehr Science Fiction. Ja? Das ist nicht mehr Utopie, wo man sagt, naja, okay, in 100 Jahren, das könnte schon sein, ne? Sondern tatsächlich real im Einsatz hat.
Ja?
Also da passiert tatsächlich viel.
Wenn wir gerade über KI gesprochen haben, ich sage jetzt nur mal KI, weil vielleicht hörst du Algorithmus und dann werden wir fest ausgestrahlt im Podcast. Das musst du im Moment haben, nicht? Im Moment muss man über KI sprechen. Gibt ja nicht erst ChatGPT, das ist ja auch so ein Phänomen, gibt es schon seit Jahrzehnten, beschäftigt sich damit und es gibt schon seit Jahren, wenn nicht auch schon, seit Jahrzehnten funktionierende Anwendungen, eben im industriellen Umfeld. Jetzt, seitdem das Ding halt ein Eingabefenster hat, kennt es jeder. Das hat mich damals schon fasziniert, also wenn dann wirklich Systeme antrainiert werden, so mit Bilderkennung und so, eben wie du sagst, der, wo greift der Roboter jetzt dieses Produkt an, erkennt, hoppla, etwas ist runtergefallen, da greift es nicht mehr an. Das ist ja wirklich ein effektiver Nutzen, nicht? Also da kannst du wirklich dann viele Dinge machen, die vorher mühsam zum Einprogrammieren waren, weil du hast dir vorher sagen müssen, ja gut, wenn das Paket so groß ist, dann fährt der Roboter 2 Einheiten nach vor, 3 nach links, den Anpressdruck und so weiter. Da hast du ja unglaubliche Skalierung machen müssen, damit sich das irgendwann einmal rentiert. Und wenn das System sich allerdings selber darauf anpassen kann, auf verschiedene Packungsgrößen, habe ich ja viel schneller Rentabilität da. Ne?
Ja, natürlich. Ich sag's mal gerade, wenn du die Verpackungsgrößen ansprichst. Da gibt es mittlerweile Systeme, jetzt KI-gestützt, aber eben auch über Augmented Reality, die sagen, wo musst du in dieses Paket dieses Produkt hinpacken, damit ich optimal das Paket gefüllt bekomme. Ja? Also ich hätte jetzt mal gesagt, den großen Würfel packe ich unten hin, die Rolle packe ich nichts oben hin, ja? Dann packe ich den Artikel davon da drunter und den da drüber und damit bekomme ich sozusagen das, die optimale Auslastung von meinem Karton. Ja? Ich hätte mal gesagt, ohne Produktbeschädigung, was den Kunden freut. aber auch ohne unnötiges Füllmaterial, was die Umwelt freut. Bis hin, ich sage, du kriegst die Karton auch mit der, ich sage es mal, minimalsten Kartongröße hin. Ja. Weil ich halt nicht Luft transportiere, ja, sondern der sozusagen passt genau in meine Produkte, rum sich befindet. In Wirklichkeit habe ich ja die Produkte passt genau in den Karton gepackt. Aber es führt eben dazu, dass du halt auch mehr Kartons auf dem LKW bekommst, weniger Transportkosten hast, ja, und dazu natürlich auch wieder entsprechende CO2-Regel. Also alleine wirklich nur eine AR-Lösung mit KI verbunden für den Packprozess. Mhm. Ja, dass die Packer eben halt sagen, okay, genau visualisiert bekommen, der Artikel dort, den Artikel dort ins Karton, in den Karton zu kriegen. Also uferlose Einsparmöglichkeiten oder Effizienzmöglichkeiten, sag ich so. Mhm. Ja, Effizienzmöglichkeiten.
Okay. Ja. Okay. Weil man es abgeschrieben hat, muss ich dann einen Punkt ansprechen, weil ich dir mal als erster Linie fragen wollte. Man sagt ja immer, ja, dieser Spruch, nicht, Roboter werden nicht krank und so, ganz stimmt's ja nicht. Es kann ja auch mal ein Systemversagen sein und das System steht. Selber schon ein paar Mal erlebt bei Lieferanten, wo dann das Chaos ausgebrochen ist und die dann bevorzugt in einem chaotisch organisierten Hochregallager keine ID hatten und dann bist bedient, nicht? Weil dann kannst du, zum Teil kommt der Mensch gar nicht dahin und geschweige denn weiß er, wo denn das jetzt liegt. Aber das ist natürlich dann der Super-GAU. Das ist so, wie wenn du eine flächendeckende Grippe Epidemie in deinem Unternehmen hast, wenn du mit Menschen arbeitest. Nehmen wir mal an, da wird man inzwischen auch Konzepte haben, dass das nicht so hoch wahrscheinlich passiert. Wie geht man denn daran? Ausfallsicherheit.
Ja, da ist der, ich hätte mal gesagt, Trend, den Begriff, den ich verwende, ich weiß nicht, ob der wissenschaftlich belegt ist, Schwarmrobotik.
Schwarmrobotik?
Meine ich damit, also wenn du früher als Beispiel ein Förderband hattest, was von Halle 1 in Halle 2 gefahren ist, wenn dieses Förderband, so wie du beschreibst, defekt war, ist nichts von Halle 1 in Halle 2 gefahren. Ende aus, Super-GAU. Oder wie du es schreibst, Hochregallager, genauso wie gesagt, wenn da irgendein Defekt war, da gibt es tatsächlich Kletterkurse, dass welche sich da abseilen können, Bergsteiger tatsächlich, die dann in diesem Hochregal dann, keine Ahnung, das kaputte Regalbediengerät reparieren. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, tatsächlich den Trend Richtung Schwarmrobotik. Das heißt, du hast nicht einen großen, also ich heiße mal mein Förderband oder ein großes Regalbediengerät, ich hätte jetzt beinahe gesagt, um zu verdeutlichen, einen Dinosaurier, sondern du hast jetzt dafür anstatt, ich sag mal, 100 Hasen. Und dadurch hast du viele, viele, viele kleinere Roboter, viele kleinere Fahrzeuge, die eben zum einen ihre Wege frei definieren können, also nach Vorgaben, aber trotzdem ihre Wege frei finden können. Und da hast du tatsächlich zum einen natürlich das Thema Wartung, aber ich habe Anlagen, da sind 180 Roboter im Einsatz als Beispiel. Ja? Und wenn du 180 Roboter, wenn du sagst, ich möchte jedes Jahr einmal gewartet haben, dann kommst du so im Schnitt, dass du sagst, okay, alle zwei Tage muss ich einen Roboter warten. Ja? So. Aber dann habe ich eben halt an dem Tag nur 179 im Einsatz. Ja. Ja? Das stört mich nicht. Ja? Oder vielleicht 178. Ja? Stört mich auch nicht. Und wenn einer unvorbereitet, unangekündigt krank wird und einen Defekt hat, dann habe ich eben noch 176. Aber das kann ich steuern, ich bleibe immer noch produktiv. Ja? Und da glaube ich, da geht halt die Tendenz tatsächlich hin, dass die Robotik viel filigraner wird, kleinteiliger wird, dadurch auch flexibler ist. Was ich habe ja eingangs gesagt, ich berate viele E-Commercer, nicht ausschließlich, aber viele E-Commercer, die sind zum Beispiel auch dadurch gekennzeichnet, dass sie, ich sage mal, hoffentlich wachsen. Ja, deren Geschäftsmodell auch darin in der Skalierung besteht. Und die sagen zum Beispiel, so was, zum Beispiel genau das Beispiel mit den 180 Robotern, als wir da mit der Lösung gestartet sind, hatten die 140. Die haben zwar einen klaren Wachstumsplan gehabt, aber die haben gesagt, wir wissen nicht genau, wann der eintritt. Ja. Wir bräuchten heute 140 und dann haben wir die 140 Roboter installiert und haben gesagt, okay, wenn es gut läuft, brauchen wir irgendwann 180. Ja? Und die haben jetzt 180 im Einsatz. Es ist aber nicht das Limit. Wenn die weiter wachsen, dann machen die eben halt 200. Ja? Während was du früher mit Personal, wenn du die Verfügbarkeit hattest, auch machen konntest. Ja? Aber mit der, ich sag's mal, Stufe 2 in der Logistik, also manuell Richtung Automatisierung und da eben halt Richtung Förderband. So ein Förderband machst du nicht so ohne weiteres 5 Meter länger. Ja? Ja. Und wenn ich aus einem 2 machen will, habe ich ein Riesenprojekt. Ja? Ja. Und Hochregalleger, wie wir die kennen, wenn du sagst, ich brauche da nochmal 3 Gassen mehr, das ist ein Projekt, ja? Ein größerer Umfang, ja? Ein größeres Invest. Und so kannst du sagen, ich hole da mehr Roboter. Was ich auch kenne bei manchen, die hatten dann zum Beispiel ein zweites Lager errichtet, weil die gesagt haben, okay, wir können nicht mehr alles von Deutschland heraus bedienen, wir gehen nach Spanien, von der Iberischen Halbinsel, von dort bedienen. Die haben zum Start von den Robotern, in dem Fall waren es 80, von den Robotern 20 mitgenommen. Wir haben gesagt, wir nehmen ja etwas von Volumen. Früher wurde von Deutschland aus auch Spanien bedient, dafür brauchten wir halt unsere 80. Das machen wir jetzt von Spanien selber. Und man sagt, okay, dann können wir euch ja 20 rausnehmen, weil die schaffen wir, die brauchen wir für Spanien. Also auch da, ich habe dann gesagt, auch da, der Begriff wird nicht richtig wissenschaftlich bestätigt sein, aber das ist sozusagen mobile Immobilie, mobile Technik. Ja, ja. Du sagst, okay, so ein Förderband kann ich nicht zur Hälfte durchschneiden und seine zweite Hälfte nehme ich jetzt nach Spanien rüber, aber durch den Einsatz von Schwarmrobotik kannst du schon. Ja, das heißt, okay, wenn sich jetzt meine Standortbedingungen oder mein Geschäftsmodell vielleicht auch im Negativen, vielleicht auch durch Schrumpfen gerade gekennzeichnet ist, warum auch immer, dann kann ich halt 20 Roboter bei eBay reinstellen. Mhm. Ja, und kann mich da wieder auf mein Geschäftsmodell sozusagen anpassen vom Wachstum her. Ja. Da gibt es zwar Grenzen, Aber grundsätzlich kannst du da deutlich besser reagieren, sozusagen mit dieser, ich komme nochmal drauf zurück auf den Begriff Schwarmrobotik.
Das heißt also, der Einsatz dann von mehreren kleineren, damit auch günstigeren und flexibleren Systemen.
Genau.
Wenn du jetzt gesagt hast, auf eBay reinstellen und so, jetzt, wenn ich jetzt da so auf eBay so einen Roboter mir kaufe und herstellen, ist das zwar nett, aber der wird dann nicht funktionieren. Wie ist denn inzwischen, ich finde es noch sehr, also von der Architektur, von der Bedienung her, sind es noch stark Inselsysteme, also proprietäre Systeme. Da gibt es inzwischen auch schon so Plattformen, Standards, wo man sagt, okay, jetzt habe ich da 10 Roboter, mit denen eine Spezifikation stellen, nochmal 2 dazu und passt, geht weiter.
Ja, also eigentlich gibt es ja sogenannte Integratoren, ja, die dann die Rolle übernehmen, sozusagen diese Roboter für dich, ja, dann zu Roboter für dich, ist auch ein cooler Titel. die dann sozusagen für dich dann implementieren. Der Roboter an sich, der hat eigentlich nur die Funktion, dass er sich eigentlich nur in Anführungsstrichen bewegt. Aber dir ist ja nicht damit geholfen, dass er sich nach links dreht und nach rechts dreht und nach oben und nach unten wie ein Kran oder so, sondern du willst, dass er irgendeine Tätigkeit damit einhergeht. Und das wäre dann halt so ein Greifen als Beispiel. Und dafür brauchst du dann wiederum welche, die dann halt sich darauf spezialisiert haben. So eine, man nennt es Greiferplatte. So eine Greiferplatte zu dimensionieren, die dann genau auf deine Artikel ausgelegt ist. Sind die schwer, sind die groß, sind die klein, sind die filigran, haben die Ecken, haben die Kanten. Biegeschlaft zum Beispiel bei Tüten, ja, also T-Shirts, die sozusagen in Tüten verpackt sind oder andere Produkte, die in Tüten verpackt sind, brauchen einen anderen Greifer. Und dann gibt es, wie gesagt, welche, die sich dann eben auf diese Greifeinrichtung spezialisiert haben. Mhm. Und dann letzten Endes die Dritten, die das dann IT-technisch anbinden. Und da bin ich jetzt wieder quasi jetzt bei dir, die dann sich darauf spezialisiert haben, sagen, wie muss mein Befehl lauten bei ein Roboter von Yaskawa oder von Fanuc. Mit welchen Schnittstellen muss ich da bedienen? Wie kann ich dem dabei bringen, dass der jetzt nach oben und nach unten geht und zugreift oder nicht zugreift halt? Ja. Und hat natürlich in Verbindung mit der Kameratechnik dann. Und da gibt's dann halt, und das ist eigentlich so ziemlich das, um jetzt nochmal auf Darm Solutions zurückzukommen, was eigentlich da meine Rolle ist, die richtigen Player, da sozusagen, also zum einen die richtige Lösung zu erkennen, zu erarbeiten für den Kunden, ja, und eben dann an von unterschiedlichen Kriterien wie Produkten oder so, ja, Leistungsfähigkeiten, und dann die entsprechenden Elemente zu identifizieren, zusammenzubringen, ja, dass eben tatsächlich auch der eine die IT liefert, der andere die Greiferplatte richtig ausgelegt ist, der nächste den Roboter ist und dann die Prozesse passen. Das ist eigentlich dann sozusagen genau das, was wir da leisten. Das heißt also, wenn du mich besuchen kommen würdest, ich habe keinen Roboter daheim.
Okay. In letzter Zeit sind ja wieder so Videos im Umlauf, wo ein menschenähnlicher Roboter von Boston Dynamics, ne? Welche Dinge in der Produktion oder was das ist, in der Gegend herumtragt. Und ein bisschen langsam, finde ich. Sind aber die Bilder, die halt dann entstehen können. Also so weit sind wir noch nicht. Also du hast zwar im Hintergrund so ein futuristisches, Maxwell würde jetzt sagen, so ein Roboter-Mann, glaube ich. So weit sind wir noch nicht, sondern das sind dann eher so die klassischen Roboter, die man aus der Autoproduktion kennt, oder? Die klassischen Greifarme und die Ständer und die greifen dann raus und dann legen sie es vielleicht auf eine fahrende Plattform. Aber dass da jetzt so menschenähnliche Vehikel herumspazieren, das ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, oder?
Also ist das nicht notwendig? Ja, das ist nicht notwendig. Also warum soll er zwei Augen haben, als Beispiel? Ja? das ist nicht notwendig. Das sieht zwar schön aus und ich glaube, das ist auch anschaulich für jeden Film. Aber das ist tatsächlich nicht notwendig. Und Boston Dynamics, wenn du die erwähnt hast, die sind sehr weit vorn. Die sind sehr weit vorn, die liefern sehr viel, allerdings, nicht allerdings, eben auch viel für Militär. Mhm. Weil, wie gesagt, was ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, Rettung von Erdbebenopfern oder so, ja, dergleichen, wo gesagt, Kampf mit dem Räumdienst, ja, da muss, wenn das da möglich ist, dass da kein Mensch dahin gehen muss, um die Bombe zu entschärfen, dann macht der Roboter, und wenn er einen Fehler gemacht hat, ist er futsch, ja, aber besser als wenn der Mensch dahin gegangen wäre, also, die sind da sehr weit vorn. Ich glaube, das ist nicht notwendig, dass die aussehen wie Menschen. Die sehen aus wie für die Praxis erforderlich. Also ich sage mal, ich habe keinen Roboter, ich habe einen Staubsauger daheim. Der hat keine zwei Füße. Ja.
Es ist ja auch unpraktisch, nicht? Also weiß man ja selber, man hat ja als Mensch natürlich schon eine gewisse Unzulänglichkeit. Darum haben wir ja Maschinen gebaut, weil die halt besser heben können als wir oder sonst was. Das ist also diese, genau. Wahrscheinlich auch diese, dieses Angstbild, oder?
Was aber viele haben. Ja. Ja, genau. Vielleicht ist es, tun wir uns auch leichter, vielleicht nicht nur als Angst, vielleicht tun wir uns auch leichter, wenn sozusagen, jetzt komme ich noch auf das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Pflege oder so, ja. Vielleicht tun wir es leichter, wenn der so halbwegs nett aussieht. Ja? aber theoretisch würde es auch ein fahrbarer Schrank tun, sag ich mal, wenn da oben, keine Ahnung, das Essen draufsteht oder so halt, ja.
Aber ich glaube, wenn man bei dem Modell von Boston Dynamics gegenübersteht, ich weiß nicht, ob das so nett ist, das ist sehr unheimlich, weil diese Riesenmaschine, wo man weiß, die hat unglaublich viel Kraft, da von mal vorne zukommt. Das hat schon ein bisschen was Terminator-ähnliches. Aber ja, die
Japaner haben da gibt es ein gutes Video bei YouTube und das ist Do You Love Me? Wenn du es mal googelst, Do You Love Me? YouTube, aha. Boston Dynamics. 5 Minuten ein Roboterspaß.
Okay, das muss ich abschneiden. Cool. cool. Ja, eben, in Japan ist das auch sehr stark. Wir haben schon lange das Thema mit Altersentwicklung, dass die jungen Leute ausgehen und sehr viel in der Pflege. Und die sind ja da auch schon sehr, sehr weit. Interessanterweise ja offenbar auch kulturell haben die ja ein wenig Berührungspunkte. Da gibt es ja so Streichelroboter und so Geschichten. Die dann so putzig halt ausschauen und so im Altersheim herumrollen und dann die Leute wirklich die Kraulen anfangen. Ist ja wirklich spannend, gell? Irgendwie traurig zum Zuschauen, die auch wieder rühren. Kurios. Also bin schon gespannt, was da alles auf uns zukommt und die wird da eine kulturelle Sache sein, was in jeweiligen Kulturkreis akzeptiert wird.
Also ein Fakt ist, erstaunlicherweise, auch wenn ich sage, eigentlich ist es die Chance ja für Europa, dort unseren demografischen Wandel sozusagen nicht drunter zu leiden, sondern zu kompensieren. Aber tatsächlich ist es so, dass die Industrieroboter, also jetzt nicht nur Logistik, sondern der Einsatz von Industrierobotern in Europa und Amerika zusammen nur ein Bruchteil von Asien ausmacht. Mhm. Die Asiaten, die gerade, ich sage es mal, ich weiß nicht, wie man genau da alles mitzählt, aber ja Milliarden Menschen sind. Ja, gerade die eigentlich sagen, wir Personalprobleme haben wir nicht. Ja, die haben ein Vielfaches im Einsatz an Industrierobotern. Und krasserweise, was ich wirklich eigentlich schade finde, mit zunehmendem Abstand. Mit zunehmendem Abstand. Ja, also der Einsatz von Industrierobotern, der Abstand zu Europa und Amerika zusammen ist divergiert immer stärker. Ja, das ist schade, weil sonst das müsste eigentlich unsere Stärke eher sein.
Ja. Ja, vor allem ist das ja auch, die Argumentation ad absurdum, dass bei uns die Produktion so teuer ist, weil unsere Personalkosten so hoch sind. Mhm. Weil dort hätten wir ja eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt immer, ja, wir müssen alles in China produzieren, weil da sind die Leute so billig. Erstens mal werden die auch teurer, je besser es ihnen geht. Und zweitens, wenn die schon auf so stark auf Automatisierung setzen, dann sollte man doch langsam aufwachen, ob das schon geschickt ist, was wir da tun. Ob es vielleicht doch, wie wir zuerst schon gesagt haben, nicht unserer Personalsituation oder auch unseren Arbeitsplatz und unserer Wirtschaftsregion gut tun würde, diese Scheu oder Aversion oder was auch immer vor dieser Robotik abzulegen.
Ja, genau. Und ich sag mal, jetzt, da brauchen wir beide, hätte ich gar nicht gesagt, nur ins Auto aufzugehen. Ja? Und wenn du so ein BYD die Preise dir anschaust und du schaust unsere Elektroautos an und du sagst, komisch, dass die so viel günstiger sind. Ja? Das weiß ich nicht, ich kenne nicht deren Kalkulation, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass die tatsächlich deutlich stärker auf Automatisierung, auf Robotik setzen, als wir, ich sag mal, wo wir dann eher, vielleicht noch hier und da noch eher skeptisch sind. Ja? Und eben halt eher die Risiken sehen. Mhm.
Und dabei ist ja die Autoindustrie eigentlich doch schon sehr früh auf die Robotik
die schon stiegen, sehr weit,
ne? Ja. Hochinteressant. Du, das darf natürlich nicht zu kurz kommen. Jetzt nochmal ganz kurz. Wann ruft man dir an oder wann schreibt man dir? Alles live, da schaue ich auch noch auf. Ja, Wahnsinn.
Also am liebsten ruft man mich an, bevor man sich entschieden hat. Ne? Okay. Also ich sag mal, du hast ein Logistikthema, du hast ein Supply-Chain-Thema und du sagst, ich möchte wachsen. Also was ich tatsächlich manchmal habe, Fälle sind durch einen Investor, durch ein Investment, dass sie sagen, okay, wir können wachsen, wir haben viel Kapital. Wir kriegen es halt nicht gestemmt, also Richtung Logistikstrategie. Das heißt, oder andersrum, wann gehen wir nach England, wann gehen wir nach, ich habe das Beispiel vorhin gesagt, wann gehen wir nach Spanien oder halt in den Osten. Also wo ist unsere Logistikstrategie? Mhm. Wie ist die ideale Technik für uns? Mhm. Dann könnten wir da gemeinsam eine Lösung entwickeln. Wenn das passt, was ich auch manchmal habe, ist im Anschluss, dass sie gesagt haben, dass der Kunde echt gesagt hat, wir haben es jetzt installiert, läuft aber nicht gut. Läuft nicht gut. Und dann, keine Ahnung, Standort ist falsch, Standort zu klein oder wie auch immer, falsche Technik. Da kann man natürlich Schadensbegrenzungen machen, aber schöner wäre mir tatsächlich, bevor man, wenn man der Meinung ist, wir müssen mit unserer Logistik, mit unserer Produktion, wir müssen noch was machen, wir sind da nicht mehr zeitgemäß. Ja? Wir haben da echt Themen, die wir da nicht aufgelöst kriegen, mit unseren Bordmitteln quasi halt. Ja? Also, oder unterstützen. Und da bin ich, also da ruft man mich üblicherweise an, um zu sagen, komm, hilf uns. Und dann, wie gesagt, wie eingangs bestätigt, dann zeigen sie sich ab, halt, wie weit dann die Stufen sind mit der Realisierung, mit der Umsetzung, ja, mit der Entwicklung, mit der Betreuung. Manche brauchen nur die Idee, ja, und manche sagen, mach bis zum Schluss.
Ja, cool, super. Also alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen oder auch alle, die vielleicht das Thema haben, dass das da auf sie zukommt, schreibt es euch auf dams-solutions.de, Dams mit Dora, Anton, Heinrich, Martha, Siegfried und natürlich sonst auch in unseren Shownotes findet man alle Kontakte zum Oliver. Und ja, schaut gerne mal auf der Seite vorbei. Also das ist schon spannend und inspirierend, sich das anzuschauen. Und ja, mich würde es auch freuen, wenn du auch die Referenzliste, ist wirklich spannend. Ja, da haben wir sogar gemeinsam ein bisschen was. dass du da mal vorbeischaust, lieber Zuhörender, und die inspirieren lässt und möglicherweise mit Robotik unseren Standort da in Zentraleuropa, in Europa stärkst und dazu beiträgst, dass uns alle in ein paar Jahren noch besser geht, als es uns schon geht. Du, ja, ich sage genau. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Oliver, für deine Zeit, für deine vielen Inputs. War total spannend. Und bin schon gespannt, wo die Reise hingeht.
Markus, auch von mir. Vielen Dank für deine Zeit.
Alles Liebe. Ciao.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.